Moin moin ihr lieben Leute, ich heiße euch allesamt herzlich willkommen zu einer neuen Folge Jura und die Welt da draußen. Schön, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Und nicht nur euch möchte ich willkommen heißen, sondern auch Alexandra Lederer, die aus dem wunderschönen, wenn auch weit entfernten München heute mit mir verbunden ist. Liebe Alexandra, schön, dass es geklappt hat und herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank, ich freue mich hier zu sein.
Ganz zu Anfang möchte ich dich einmal den Leuten näher bringen. Du bist 28 Jahre alt, hast 2016 dein erstes Staatsexamen gemacht, 2017 einen LLM in Miami erworben und bist seit 2019 Volljuristin. Und nachdem du zwischendurch in einer Großkanzlei gearbeitet hast, hast du dich im vergangenen Jahr selbstständig gemacht und diesen großen Schritt gewagt. Und genau da möchten wir jetzt ansetzen bei dem letzten Thema, wo du heute unsere Expertin sein wirst und uns mit dem auf den Weg nehmen wirst, den du zuletzt durchlaufen hast. In dem Sinne, habe ich irgendetwas Nennenswertes, was Wichtiges vergessen an dieser Stelle?
Nee, danke, du hast alles erwähnt. Ich habe davor jetzt noch ein Jahr als angestellte Rechtsanwältin gearbeitet bei einer etwas größeren Kanzlei und bin eben seit 2021 selbstständig in meiner Kanzlei, genau.
Und dann wollen wir doch mal direkt bei diesem Übergang einhaken, weil du hattest in einer Großkanzlei gearbeitet und dann irgendwann den Entschluss gefasst, dass du dich selbstständig machen möchtest. Wie kam es denn dazu, vor allem auch als Einzelrechtsanwältin? Und da möchte ich den Leuten tatsächlich ein bisschen Hintergrundwissen mitgeben, denn tatsächlich ist es so, dass die Zahl der Einzelrechtsanwältinnen in den letzten Jahren zurückgeht und dann bist du ja quasi ein bisschen gegen den Strom geschwommen. Wie kam es dazu?
Ja, wirklich eine spannende Frage, weil ich witzigerweise während meines ganzen Studiums und auch im Referendariat nie daran gedacht habe, mal Einzelrechtsanwältin zu sein. Also auf jeden Fall nicht mein Plan. Habe dann eben angefangen, als angestellte Rechtsanwältin zu arbeiten. Es hat mir auch Spaß gemacht, aber ich habe dann so mit der Zeit gemerkt, dass ich irgendwie einfach gerne ein bisschen selbstständiger und auch abwechslungsreicher arbeiten möchte. Und dann kam so dieser Gedanke, ja, ich könnte mich eigentlich selbstständig machen. Habe ein bisschen drüber nachgedacht und dachte ich mir, während Corona, jetzt ist eigentlich wirklich ein guter Zeitpunkt, das mal auszuprobieren. Und dachte mir so, ja, wenn ich es jetzt nicht mache, wann mache ich es denn dann? Wahrscheinlich gar nicht mehr. Und habe mich dann eben entschlossen, vor circa einem Jahr meinen festangestellten Job zu kündigen und habe mich dann selbstständig gemacht. Und kann jetzt eben auch schon rückblickend sagen, nach einem Jahr in der Selbstständigkeit, dass es auf jeden Fall eine super Entscheidung war und ich es auch jederzeit wieder so machen würde, weil es einfach sehr viel Spaß macht und man sehr viel freier in seinen Entscheidungen ist. Aber es war auf jeden Fall nicht geplant. Und die Idee hat sich dann relativ schnell entwickelt und ich habe sie auch recht kurzfristig umgesetzt. Aber ich kann jedem nur ans Herzen legen, wenn ihr auch mit dem Gedanken spielt, euch vielleicht mal selbstständig zu machen, probiert es aus und traut euch den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen, weil im Endeffekt kann man ganz einfach starten und ich kann selber sagen, dass es wirklich gut funktioniert.
Theoretisch können wir nach dieser wunderschönen Aussage, würde ich sagen, die Folge beenden, weil gefühlt kann es ja nicht mehr besser werden. Trotzdem möchte ich nochmal an der Stelle einhaken, als du gerade eben Corona angesprochen hattest. Du hattest es jetzt als Chance gesehen. Ich hatte eigentlich die erste Assoziation im Kopf, dass das doch eigentlich ein eher hohes Risiko ist, quasi aus seiner eher sicheren Angestellten-Situation herauszubrechen und dann sich selbstständig zu machen. Hattest du nie den Gedanken, dass es vielleicht gerade nicht der richtige Zeitpunkt ist?
Das stimmt. Habe ich auch am Anfang drüber nachgedacht, weil jetzt den festen Job aufzugeben, wer weiß, wie sich Corona entwickelt. Vielleicht finde ich dann auch keinen neuen Job mehr. Aber ich finde, gerade nachdem es dann auch schon ein Jahr gelaufen ist mit Corona, hat man sich ein bisschen dran gewöhnt. Es ist vor allem alles digitaler geworden. Es hat dann angefangen mit Homeoffice. Und da dachte ich mir eben, es ist jetzt eigentlich ein guter Zeitpunkt, eine digitale Kanzlei zu starten, da sowieso sich die Leute jetzt immer mehr daran gewöhnen, dass auch Rechtsberatung über Videokonferenzen stattfinden kann. Und deswegen dachte ich mir, gerade dieser Schritt in eine papierlose und Online-Kanzlei ist eigentlich genau jetzt der richtige Schritt.
Dann, bevor wir uns gleich so ein bisschen deinem Arbeitsumfeld oder deinem Alltag zuwenden, will ich gerade nochmal quasi in diesen Zwischenschritt gehen. Und zwar, was waren denn die ersten Schritte, die du gemacht hast, um dich quasi in der Selbstständigkeit zu etablieren? Also natürlich wahrscheinlich das Angestelltenverhältnis kündigen, aber wie geht es dann weiter, beziehungsweise was waren die ganzen Prozesse drumherum, die man beachten muss, um sich eben selbstständig machen zu können und vor allem auch, wie hat so dein Arbeitgeber an der Stelle darauf reagiert?
Ja, also in der Arbeit waren erstmal alle ziemlich verblüfft. Ich glaube, sie haben es nicht kommen gesehen und dachten sich natürlich auch, boah, mit nur einem Jahr Erfahrung da schon in die Selbstständigkeit zu gehen, ist natürlich sehr gewagt. Und ich glaube, die konnten das alle nicht so wirklich glauben. aber im Endeffekt hat es sehr gut geklappt. Was man da alles so beachten muss, es geht eigentlich ziemlich einfach. Das Wichtigste ist natürlich, dass man überhaupt die Rechtsanwaltszulassung hat. Da muss man sich auch beim Finanzamt melden und um die Steuernummer kümmern. Und ansonsten braucht man eigentlich nur einen Laptop und das BEA, also das besondere elektronische Anwaltspostfach. Und dann kann es eigentlich losgehen. Ich habe natürlich schon in Monaten davor mir Gedanken gemacht zu einem Businessplan, wie möchte ich Marketing machen, dass man da gut vorbereitet ist. Aber im Endeffekt, der Start war dann eigentlich wirklich nahtlos nach der Kündigung.
Und wie, du hast jetzt gerade ganz kurz schon angesprochen, Marketing, Businessplan. Wie bist du dann vorgegangen? Also in der Selbstständigkeit geht es ja auch darum, erstmal Mandanten zu gewinnen, weil ohne Mandanten kommt kein Einkommen in die Kasse. Wie vollzieht sich dieser Wechsel? Das würde mich doch mal interessieren.
Sehr gute Frage auf jeden Fall. Ich hatte ja wirklich auch null Mandanten, also habe wirklich von Zero angefangen. Bei mir war es so, dass ich mir zuerst mal Gedanken gemacht habe, kann ich mir das überhaupt leisten? Wie lange brauche ich überhaupt, bis ich genug Geld verdiene, um mich selber tragen zu können? Und da habe ich dann im Rahmen auch recherchiert, was gibt es da für Zuschüsse, was kann man da machen? Und bin eben auf den Gründerzuschuss beim Arbeitsamt gestoßen. Den erhält man für die ersten 6 Monate in der Gründungsphase. Und dafür braucht man zum Beispiel einen Businessplan. Und in dem Zug habe ich dann einen Businessplan erstellt, habe noch eine fachkundige Stellungnahme von der Rechtsanwaltskammer eingeholt, weil die braucht man auch für den Gründungszuschuss und habe den Gründerzuschuss eben beantragt. Und der wurde dann auch genehmigt. Das heißt, für mich war schon mal klar, gut, die ersten 6 Monate bin ich zumindest mal finanziell abgesichert. Da bekommt man vom Arbeitsamt die ersten 6 Monate 2.200 € netto ausgezahlt und kann dann eben dazu verdienen, was man möchte. Das ist auf jeden Fall eine super Gelegenheit, dass man da finanziell mal die ersten 6 Monate eine Basis hat, auf der man gut aufbauen kann. Und das war so das Wichtigste für mich am Anfang. Und dann habe ich eben ein bisschen recherchiert, wie man am besten Marketing macht, habe viele Bücher gelesen und dann eben auch schnell gemerkt, dass online heutzutage wirklich viel möglich ist und habe dann wirklich angefangen, dass ich mir Social-Media-Kanäle eingerichtet habe, auf Instagram, auf LinkedIn, habe da meine ersten Beiträge gepostet, natürlich auch viel im Bekanntenkreis erzählt, dass ich jetzt Rechtsanwältin bin, habe auch direkt ein paar Vorträge gehalten und so ist dann eigentlich wirklich in den ersten Wochen sind dann schon ein paar Mandanten auf mich zugekommen und dann ging es eigentlich von alleine ganz gut weiter. Hat sich dann rumgesprochen, Empfehlungen und eben auch ganz viel auf den Social-Media-Plattformen haben es dann eben geschafft, dass ich dann einige Mandanten an Land ziehen konnte.
Gibt es, wenn du quasi auf Social Media unterwegs bist, wo ich deine Präsenz quasi ja auch selbst verfolge, gibt es da irgendwo auch mal Probleme mit dem Prinzip, dass Anwältinnen eigentlich keine Werbung machen dürfen? Ich habe es sogar rausgesucht, glaube ich, Paragraph 34b der Bundesrechtsanwaltsordnung so, verbietet ja eigentlich theoretisch die Werbung durch Anwältinnen und Anwältinnen. Wie ist es da der Fall? Macht man sich darüber Gedanken oder ist das eigentlich gar kein Problem? Ich habe da wirklich gar keine Ahnung von. Ja. Das kam mir nur in der Vorbereitung so einmal in den Kopf.
Klar. Nee, ist auf jeden Fall eine gute Frage. Habe ich mir auch Gedanken zu gemacht. Habe ich auch nochmal schön nachgelesen, natürlich bevor ich gestartet habe. Natürlich so eine klassische Kaltakquise, dass man jetzt Unternehmen oder Leute anschreibt und ihnen die Rechtsanwaltsdienste anbietet, ist natürlich nicht so toll. Das mache ich aber natürlich auch nicht. Ich meine, früher oder auch heute noch bei den größeren Kanzleien ist ja eigentlich so die klassische, in Anführungszeichen, Werbung, dass man zum Beispiel gut gelegene Räumlichkeiten hat und dann laufen potenzielle Mandanten an den Kanzleiräumen vorbei und sehen die Kanzlei. Meine Werbung, in Anführungszeichen, ist eben die, dass ich nicht in der Realität auffindbar bin, aber eben im Social Media auffindbar bin und da einfach präsent bin. Also quasi digitale Präsenz. Und das ist natürlich ohne Probleme möglich, wenn ich zum Beispiel Beiträge poste oder einen Blogartikel veröffentliche, dann ist das ja keine direkte Werbung, dass ich jetzt Mandanten anschreibe, sondern es einfach nur auf meinem Kanal mache. Und wenn die meinen Kanälen folgen, dann ist es natürlich super und dann bekommen sie auch meine Beiträge ausgeblendet.
Okay, das heißt, es ist eher, ja, ich wollte jetzt auch sagen, gerade so softe Werbung, aber an sich ist es ja nicht Werbung im klassischen Sinne, sondern eher die Darstellung, welche Qualitäten man auch mitbringt. Und da würde ich jetzt gleich einhaken wollen, beziehungsweise nein, ich habe noch eben noch eine Frage zum Businessplan, den du angesprochen hattest, der ja erforderlich ist für den Gründerzuschuss. Wie sieht denn bei einer Rechtsanwältin, wie du es jetzt dann am Anfang warst und auch immer noch bist natürlich, ein Businessplan aus? So, ja. Da wird ja wahrscheinlich nicht nur draufstehen, Punkt 1, Mandanten gewinnen, Punkt 2, Punkt 1 wiederholen. So,
ja. Ja, klar. Genau, ich habe da auf so circa 1 bis 2 Seiten erstmal mein ganzes Konzept erklärt. Ich habe mir natürlich überlegt, in welchen Rechtsgebieten möchte ich tätig sein, wo bin ich auch schon spezialisiert, welche Mandanten möchte ich ansprechen, also einfach mal dargestellt, was man so vorhat, wo man tätig sein möchte. Dann im zweiten Schritt natürlich, dass man auf die Finanzierung eingeht. Da muss man dann eben angeben, was man für Umsatz erwartet in den nächsten 3 bis 5 Jahren. Da muss man das dann für jeden Monat einzeln aufschlüsseln. Ich meine, das weiß man natürlich vorher nicht. Das ist natürlich viel Schätzung. Aber es geht einfach mal darum, dass man sich so einen groben Plan macht, was man erreichen möchte, was man aber auch für Kosten auf der anderen Seite hat, damit man weiß, was man auch wirklich einnehmen müsste, um davon gut leben zu können. Und das ist also relativ unproblematisch. Aber ich glaube, es ist sowieso Sinn, sich vor einer Gründung mal Gedanken über so einen Businessplan zu machen, auch wenn man jetzt keinen Gründerzuschuss haben möchte. Aber allein, um sich mal darzustellen, wie viel Eigenkapital brauche ich eigentlich und wann ist dann mein Break-Even-Point sozusagen.
Gibt es denn tatsächlich, ich weiß nicht, ob du es weißt, aber hast du vielleicht auch mal im Bekanntenkreis und Kolleginnenkreis davon gehört, dass es Leute gibt, die es tatsächlich komplett ohne so eine vorherige Vorstellung und ohne so einen Plan angehen? Oder, weil für mich klingt das jetzt so, ja, natürlich sollte man das machen, das klingt so selbstverständlich, aber ja. Was ist das tatsächlich?
Also ich kann mir gut vorstellen, dass das viele auch nicht machen. Im Endeffekt, sage ich jetzt mal so, wenn man ein bisschen Eigenkapital auf der Seite hat und weiß, okay, davon kann ich jetzt die ersten Monate leben, dann braucht man es auch nicht unbedingt. Aber ich sage ja nur, es ist auf jeden Fall empfehlenswert. Und gerade auch, wenn man irgendeine Art von Finanzierung oder Gründerzuschuss erhalten will, dann braucht man es natürlich immer. Aber ja, zu deiner Erfahrung, ich kann mir gut vorstellen, dass es auch viele ohne Businessplan gemacht haben und einfach mal losgelegt haben.
Oh Gott, verrückt. Das wäre für mich persönlich als jemand, der gerne so Sachen vorbereitet hat und dann auch die gewisse Sicherheit hat, absolut unvorstellbar. Mhm. Aber naja, jeder so, wie er sich damit wohlfühlt und gut zurechtkommt. Aber apropos zurechtkommen, und man könnte jetzt fast sagen, ich habe mir gerade diese Überleitung vorher überlegt, habe ich tatsächlich nicht, deshalb bin ich umso stolzer darauf. Wie ist man denn nach dem Studium, nach dem Referendariat, nach der Tätigkeit in einer Großkanzlei und dem LLM, den du gemacht hast, was ja alles schon herausragende Leistungen sind, aber wie ist man denn auf die Selbstständigkeit vorbereitet? Ist man überhaupt vorbereitet?
Ja, also natürlich muss ich sagen, auch nach dem Referendariat und auch nach dem Studium ist man auf die Arbeit als selbstständige Einzelrechtsanwältin auf keinen Fall vorbereitet, weil man einfach diese rein juristische Arbeit, die braucht man natürlich auch, das ist die Grundlage, um selbstständig als Anwältin zu sein, aber es sind natürlich nur ein paar Aspekte. Als selbstständige Einzelrechtsanwältin muss ich eben nicht nur Jura machen, ich muss vor allem auch Marketing machen, ich muss die Buchhaltung zum Beispiel selber machen und wenn ich keine Refa habe, muss ich auch mich um die Fristen kümmern, ich muss meine Rechnungen selber rausschicken. Also es ist sehr viel drumherum um das reine Jura, was man eben im Studium und Referendariat lernt oder auch überhaupt, wie es dann praktisch bei den Gerichtsprozessen abläuft, was ist da üblich mit den Richtern, mit den gegnerischen Anwälten. Sowas alles kann man natürlich nicht im Studium lernen und da ist es natürlich sehr sinnvoll, wenn man mal vorher schon in einer Anwaltskanzlei gearbeitet hat. Aber ich muss es auch selber für mich sagen, ich habe ja auch davor noch über ein Jahr als angestellte Rechtsanwältin gearbeitet in der Kanzlei. Und da habe ich wirklich sehr viel gelernt. Und das war für mich eine sehr wichtige Grundlage, um jetzt als selbstständige Anwältin zu starten. Und da habe ich am meisten mitgenommen. Einfach, wenn man selber die Schriftsätze verfasst und auch selber unterschreibt, ist noch was ganz anderes, wenn man jetzt nur, sage ich mal, Werkstudent oder Referendar in der Kanzlei ist. Aber wenn ihr mit dem Gedanken spielt, euch vielleicht auch mal selbstständig zu machen, kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, mal in der Kanzlei während dem Referendariat oder auch danach zu arbeiten, wenn man da einfach die ganzen Abläufe mitbekommt. Und da wirklich, das ist die einzige Möglichkeit, Einblicke zu bekommen, wie es dann tatsächlich im Berufsleben auch aussieht.
Das heißt, du hast dich dann schwerpunktmäßig ja, über die Erfahrung, über die praktische Tätigkeit vorbereitet, wenn man das dann so vorbereiten nennen kann. Gab es ansonsten noch Mittel, wie du dir Kompetenzen dann als oder für die Selbstständigkeit angeeignet hast? Ich weiß nicht, du hast eben schon gesagt, dass du viele Bücher gelesen hattest beispielsweise. Was gab es da noch alles so drumherum, was dir geholfen hat?
Ja, also bei mir zum Beispiel war es so, dass ich schon relativ früh in meinem Schwerpunktbereich gemerkt habe, okay, ich bin im gewerblichen Rechtsschutz tätig, es macht mir sehr viel Spaß, Markenrecht, geistiges Eigentum. Dann habe ich auch nach meinem Referendariat angefangen, meinen Fachanwalt zu machen und das kann ich wirklich nur empfehlen, weil man einfach als selbstständige Rechtsanwältin irgendein Alleinstellungsmerkmal braucht, wenn man da eine bestimmte Expertise auf Rechtsgebieten hat, dann ist das sehr hilfreich. Deswegen kann ich wirklich jedem nur empfehlen, man kann einen Fachanwalt zum Beispiel auch schon während dem Referendariat machen, aber auf jeden Fall mal frühzeitig darüber nachdenken, welche Rechtsgebiete machen mir denn Spaß und dann auch wirklich in diesen Rechtsgebieten ein Praktikum machen oder in der Kanzlei arbeiten, wenn man da natürlich dann für die Praxis sehr viel mitnehmen kann.
Du hattest jetzt gerade schon angesprochen, dass Alleinstellungsmerkmale immer sehr hilfreich sind. Ich meine, deine Fachanwaltszulassung ist da natürlich ein Faktor, aber auch der LLM sieht ja nicht allzu schlecht aus, wenn man damit werben kann. Würdest du dann den Leuten empfehlen, vielleicht so eher zeitaufwendige Projekte wie ein LLM, wie ein Doktortitel einzustreuen, wenn man schon mit dem Gedanken spielt, sich selbstständig zu machen? Oder ist das eher auch was, wo man sagen kann, nice to have, aber man braucht es nicht?
Ja, also ich habe ja, wie du gerade schon meintest, selber meinen LLM gemacht in Amerika und kann es wirklich jedem ans Herz legen. Das ist einfach eine super Erfahrung auch für die Selbstständigkeit. Und das braucht man eben als selbstständige Anwältin, weil man einfach in einem fremden Land, in einer fremden Sprache Jura studiert, muss Prüfungen schreiben. Da wächst natürlich das Selbstbewusstsein. Und deswegen kann ich jetzt gerade den LLM für die Selbstständigkeit auf jeden Fall empfehlen, weil es einfach eine super Erfahrung ist und man sehr viel organisieren muss. Und natürlich muss jeder selber wissen, ob er jetzt lieber ein LLM oder einen Doktor macht. Ich glaube, beide Zusatzqualifikationen sind auch nicht nur als selbstständige Anwältin, sondern generell auf jeden Fall förderlich und kann ich wirklich nur empfehlen.
Was wäre denn so dein Eindruck, was denn grundsätzlich Leute an Qualitäten mitbringen sollten? Also so im Sinne von Charaktereigenschaften, die vielleicht essentiell sind. Ich meine, du hast es jetzt gerade ganz kurz schon erwähnt, aber falls sich irgendwer mal fragen sollte, wie ich in diesem Fall zum Beispiel, was sind denn so die Top 3, wo du sagen solltest, das bräuchte man außer vielleicht dem Selbstvertrauen und der Durchsetzungskraft, die du gerade eben schon erwähnt hattest?
Ja, klar. Also sehr wichtig ist einfach diese Eigenverantwortung, dass man Entscheidungen treffen kann. Ich muss, glaube ich, am Tag 40 Mal eine Entscheidung treffen. Und wenn ich da jedes Mal lange drüber nachdenken würde, kann ich das jetzt machen oder mache ich das nicht, dann würde es einfach viel zu viel Zeit verlieren. Deswegen Eigenverantwortung ist super wichtig. Und was ganz wichtig ist, ist einfach dieses Organisieren. Also man muss einfach organisiert sein, man muss die Fristen Überblick haben, man muss wirklich sich seinen Tag strukturieren. Man hat so viele Anfragen, man muss die wichtigen Sachen priorisieren, unwichtigere Sachen nach hinten verschieben und darf eben nicht den Überblick verlieren. Deswegen ist das auch sehr, sehr, sehr wichtig.
Und wenn du jetzt gerade schon von der Struktur auch geredet hast, wie sieht denn bei dir klassischerweise auch ein Arbeitsalltag aus? Gibt es einen klassischen Arbeitsalltag? Ich meine, bei der Selbstständigkeit sagt man ja so ganz lapidar gerne mal, dass man ja selbst und ständig arbeitet. Gleichzeitig hat man natürlich eine große Flexibilität dadurch, dass man selbst die Entscheidung für sich selbst und für seinen Arbeitsalltag treffen kann. Wie sieht es da bei dir aus?
Ja, also kann ich schon mal vorab sagen, dass jeder Tag wirklich ganz anders aussieht, was mir natürlich auch sehr gut gefällt in der Selbstständigkeit. Es ist natürlich zum einen so, dass ich jetzt als Online-Kanzlei, ich habe ja keine Räumlichkeiten, ich arbeite immer von zu Hause aus, mache Videokonferenzen, kann mir natürlich meine Termine legen, wann ich möchte. Das ist sehr schön. Ich bin zum Beispiel eher jemand, der lieber in der Früh arbeitet als am Abend. Das heißt, lege mir die meisten Termine vormittags und mache die dann durch. Und am Nachmittag arbeite ich dann meistens an den juristischen Sachen und kann dann so relativ schnell und gut meinen Arbeitsalltag regeln. Aber natürlich an einem Tag habe ich eine Gerichtsverhandlung, am nächsten Tag habe ich ein Mandantengespräch. Also es ist sehr unterschiedlich, das kann man eigentlich gar nicht so verallgemeinern. Zum Beispiel, ich habe für mich festgelegt, dass Freitagnachmittag bei mir frei ist. Das heißt, da bearbeite ich eigentlich keine juristischen Fälle, außer es ist natürlich mal eine einstweilige Verfügung oder was Dringendes. Aber ansonsten ist man da halt wirklich sehr flexibel und das schätze ich auch sehr an der Arbeit als Einzelrechtsanwältin. Wenn man natürlich angestellt war, hatte man diese festen Arbeitszeiten, muss natürlich für Urlaub beim Chef eine Erlaubnis einholen. Und so ist man natürlich sehr frei, kann sich die Zeiten legen, wie man möchte. Aber natürlich, wie du auch schon meintest, selbst und ständig, es ist eben nicht mehr das Gleiche, wenn ich zum Beispiel im Urlaub bin. Es ist nicht so, dass ich 3 Wochen nicht auf mein Handy schaue, sondern ich bin eigentlich auch im Urlaub immer erreichbar. Aber man gewöhnt sich daran. Es ist vor allem auch eine andere Art von Urlaub. Ich reise dafür zum Beispiel öfter, aber bin halt auch erreichbar. Und ich finde, man gewöhnt sich da sehr gut dran. Man macht es auch gerne, weil es eben die eigenen Mandanten sind und man am Ende des Tages auch die Lorbeeren dafür erntet. Aber trotzdem ist es eine andere Work-Life-Balance, die man hat. Man muss sich eben als Selbstständiger wirklich immer bewusst machen, man kann sich das selber einteilen. Man muss nicht sehr viel arbeiten, man kann auch jemanden einstellen, wenn es mehr wird. Man kann auch, wenn man in den Urlaub fährt, mal eine Vertretung holen. Das ist nicht so, dass man wirklich immer arbeiten muss. Aber es ist schon so bei mir, dass ich eigentlich jeden Tag auch im Urlaub mal in mein E-Mail-Postfach reinschaue und gucke, ob es da irgendwas Wichtiges gibt.
Das sind jetzt eine, oder ist jetzt eine Darstellung, die mich tatsächlich jetzt gerade auch wieder sehr hyped, mich selbstständig machen zu wollen, wie ich tatsächlich schon häufig auch und vor allem am Studienbeginn den Gedanken gefasst hatte. Aber gibt es denn auch die negativen Seiten? Also was ist dir zum Beispiel ein Dorn im Auge, wo du dich drüber ärgerst, wo du sagst, okay, das wäre definitiv entspannter wieder im Angestelltenverhältnis?
Ja, es ist natürlich zum Beispiel so, wenn man jetzt krank ist, hatte ich letztes Jahr, Ende des Jahres, dass wenn man krank ist, ist natürlich ungeplant. Beim Urlaub weiß ich immer, okay, ich bin jetzt in 4 Wochen im Urlaub, dann kann ich das sehr gut vorbereiten, kann vorarbeiten. Aber wenn man jetzt kurzfristig krank wird und wirklich nicht arbeiten kann, ist man natürlich als selbstständige Einzelrechtsanwältin erstmal ein bisschen überfordert. Ich meine, klar, die Mandanten, Gerichte und so weiter, die verstehen es auch, die verschieben dann auch die Fristen, aber es ist trotzdem im ersten Moment, ist man natürlich erstmal alleine, muss damit irgendwie zurechtkommen. Und wenn man dann natürlich als Angestellter sich einfach krank melden kann und dann 2 Wochen zu Hause wieder gesund werden kann, ist das natürlich was anderes. Also deswegen dieses Thema Krankheit, da muss man sich wirklich Gedanken drüber machen. Da bin ich jetzt auch gerade dabei, mir zum Beispiel eine Vertretung zu suchen, die dann genau in solchen Fällen meine Fälle übernehmen könnte, dass man da eben nicht ganz auf sich alleine gestellt ist.
Ist das dann sowas, was man vielleicht auch als kleine Herausforderung bezeichnen könnte? Und vielleicht dann auch weitergehend gleich die Frage, was sind denn die größten Herausforderungen gewesen, die du in deiner Zeit der Selbstständigkeit bisher erlebt hattest? Also wahrscheinlich natürlich erstmal die ersten Monate, wo man sich etablieren möchte und auch muss, um es hart zu sagen, überleben zu können, später, sobald der Gründerzuschuss wegfällt. Aber gab es auch diese Momente, wo du vielleicht irgendwann mal gesagt hast, ich möchte jetzt nicht mehr, ich möchte jetzt aufhören und ich kann das nicht mehr weitermachen?
Ja, also ich hätte auf jeden Fall niemals diesen Moment, dass ich jetzt wirklich aufgeben möchte. Aber es ist natürlich gerade am Anfang, aber auch jetzt immer noch schon eine Herausforderung, mit dieser Unsicherheit umzugehen. Man weiß nie, wie läuft der nächste Tag, wie läuft die nächste Woche. Bekomme ich genug Geld, bekomme ich nicht genug Geld? Und das ist natürlich als Angestellte, hast du immer dein sicheres Einkommen, kannst dich darauf verlassen und musst dir keine Sorgen machen. Aber ich finde, mit der Zeit gewöhnt man sich eben auch dran. Und was auch ganz wichtig ist, es ist nie so, dass es immer steil bergauf geht. Es ist wirklich so eine Wellenbewegung. Ich habe mal eine Woche, wo ich sehr viel zu tun habe, wo es wirklich sehr gut läuft. Und dann ist die nächste Woche vielleicht ein bisschen ruhiger. Dann habe ich mir am Anfang immer direkt Sorgen gemacht. Oh Gott, ich muss mir neue Mandanten holen. Was ist denn jetzt los? Und inzwischen habe ich einfach gemerkt, dass es wirklich so eine Wellenbewegung ist. Und dass man auch mal dann in der Woche, wo vielleicht ein bisschen weniger los ist, sich drüber freuen kann, ein bisschen entspannen kann und dann wieder in der nächsten Woche doppelt so gut durchstarten kann.
Und wenn wir jetzt so kurz auf die eher schwierigen Momente geblickt haben, was waren denn so die Highlights der letzten 10 Monate? Also gab es auch so diese Momente, wo du gedacht hast, okay, jetzt bin ich angekommen, jetzt habe ich es geschafft, mich zu etablieren, mein Ziel zu erreichen, was ich mir vorgenommen hatte?
Ja, das schönste Gefühl ist auf jeden Fall, wenn Mandanten wiederkommen. Das heißt natürlich, dass sie sehr zufrieden waren und die kommen dann wieder und dann merkt, okay, jetzt habe ich wirklich einen gewissen Mandantenstamm aufgebaut, die immer wieder mit neuen Anfragen kommen. Das ist ein sehr schönes Gefühl. Und auch generell, wenn sich die Mandanten bei einem bedanken und wirklich super happy mit dem Ergebnis sind, einem eine tolle Bewertung schreiben, da merkt man einfach wirklich als Einzelrechtsanwältin, dass man ja für seine Arbeit auch direkt sein Feedback bekommt. Und das ist schon was ganz Besonderes, das immer jeden Tag zu spüren.
Und da habe ich jetzt auch eine Frage, so ein bisschen auch aus eigenem Interesse mit diesem Projekt, mit diesem Podcast hier. Wie häufig kommt es denn vor, dass man tatsächlich so ein unmittelbares Feedback bekommt? Weil ich sage mal, natürlich haben wir hier beim Podcast ein ganz anderes Medium, ist es deutlich unpersönlicher, als du im Kontakt mit deinen Mandanten und Mandantinnen stehst. Aber wie schnell kriegst du denn eine Rezension, ein Feedback? Also ich will jetzt gar nicht Rezension im Sinne von, dass irgendwer was schreibt, aber wie wirkt das auf dich?
Ja, naja, also ich meine natürlich, manchmal kommen die Mandanten da ganz von sich selber auf einen zu und bedanken sich, wenn sie besonders glücklich waren. Aber ich mache es auch in der Regel so, wenn ein Mandant jetzt abgeschlossen ist, dass ich wirklich auch proaktiv nachfrage, ob es denn alles gepasst hat, ob die Mandanten zufrieden waren. Also ich hole mir quasi dann auch aktiv mein Feedback ein.
Ist wahrscheinlich dann auch ein großes Mittel, um natürlich auch seine eigene, ja, Qualität wieder steigern zu können, oder? Weil so ganz einfach gedacht, wenn man gar kein Feedback bekommt, egal ob positiv oder negativ, wird es ja nicht darauf hinauslaufen, dass man irgendwas ändern wird, weil wieso sollte man auch, oder?
Auf jeden Fall. Also ich meine, Kritik, egal ob negativ oder positiv, ist immer wichtig, um sich weiterzuentwickeln. Und ich freue mich auch, wenn ich negative Kritik bekomme, dann kann ich es eben besser machen und weiß, woran ich arbeiten kann. Und wenn ich gar nichts höre, dann ist es natürlich schlecht, weil dann mache ich alles weiterhin, so wie ich es bisher gemacht habe. Und ich glaube, dass Feedback ganz wichtig ist. Und alle meine Mandanten, die ich darauf anspreche, die geben es dann auch wirklich bereitwillig zur Verfügung. Und das ist wirklich, machen die gerne, die freuen sich drüber, aber man muss es schon einfordern. Es ist nicht so, dass es immer von alleine kommt.
Und mit Blick auf das Feedback, was du bekommen hast, was waren denn so deine größten Lehren aus den ersten Monaten, aus dem ersten Jahr deiner Selbstständigkeit? Also, was kam vielleicht wieder? Was hast du verändert? Was waren so deine, ja, Baustellen, an denen du gearbeitet hast?
Also was generell ein wichtiger Punkt ist, Ich meine, gerade zu Beginn der Selbstständigkeit, man nimmt natürlich jede Anfrage an, wenn man Geld braucht und noch nichts ablehnen möchte. Und da ist es für mich wirklich eines der wichtigsten Learnings, dass man die Anfragen wirklich gut filtert und auch mal Nein sagt. Ich meine, also natürlich sage ich Nein zu Anfragen, die gar nicht in meinen Rechtsgebieten sind, aber auch mal Nein zu Anfragen, die einfach keinen Mehrwert bringen oder auch nicht wirklich gut passen. Dass man da wirklich einen Weg für sich findet, dass man die Mandanten, die zu einem passen, annimmt und die halt nicht passen, auch zum Beispiel an andere Kollegen und Kolleginnen weiterempfiehlt, dass man da wirklich die Anfragen gut sortiert und nicht alles einfach nur annimmt, um es anzunehmen. Das ist wirklich wichtig. Und ansonsten, glaube ich, bezüglich des Feedbacks, was ich immer sehr oft bekomme, dass ich sehr schnell arbeite, aber ich glaube, es liegt auch daran, wenn man eben als Einzelrechtsanwältin unterwegs ist, dass es immer keine Umwege gibt über Sekretariat und so weiter, sondern immer direkt bei mir landet. Und mein Anspruch ist eben auch, dass meine Mandanten wirklich nicht lange auf die Arbeiten warten müssen, dass auch keine E-Mail zum Beispiel länger als 24 Stunden unbeantwortet bleibt. Es ist mir ganz wichtig, dass die Mandanten eben wissen, dass ihr Anliegen wichtig ist und sie nicht irgendwie nur eine Nummer von vielen sind und dann wochenlang nicht unbearbeitet rumliegen.
Bei den Worten freue ich mich ja umso mehr, dass du zu uns nicht Nein gesagt hast, zu meiner Anfrage, sondern dass wir dann auch durchs Muster gerutscht sind, ohne dass, ohne dass wir dir einen Mehrwert bieten. Der ist natürlich auf jeden Fall da, aber ohne dass es für dich zumindest hier einen unmittelbar finanziellen Vorteil hat, freut mich natürlich umso mehr. Was mich auch jetzt tatsächlich mal mit ein bisschen Blick auf die Dauer der Folge aber auf jeden Fall noch interessieren würde, ist nochmal das Setting, so dein Arbeitsalltag als Einzelrechtsanwältin, weil ich persönlich bin jemand, der zwar auch sehr häufig sehr gerne alleine arbeitet und auch Zeit mit sich selbst verbringt, aber auch gleichzeitig es sehr genießt, wenn man noch den gewissen Austausch hat dann mit anderen Personen, mit anderen Kolleginnen und Kollegen. Wie ist es da bei dir? Wo ist da der Ankerpunkt, könnte man so sagen? Oder gibt es auch die Momente, wo du dir denkst, so ja, ist schon vielleicht ein bisschen einsam hier und da?
Ja, gute Frage auf jeden Fall. Also ich bin grundsätzlich jemand, der sehr gerne und auch gut alleine arbeitet, aber nichtsdestotrotz ist es auch mal schön, jemanden zu sehen. Deswegen mache ich zum Beispiel so, dass ich relativ oft zum Lunch zum Beispiel Kollegen oder Kolleginnen treffe, um sich mal auszutauschen. Aber natürlich ist es auch so, dass die Mandanten einen gewissen Kontakt ersetzen. Ich habe zum Beispiel auch so 1 bis 2 Mal die Woche ein persönliches Treffen, wenn ich zum Beispiel eine Gerichtsverhandlung habe. Und dadurch hat man natürlich dann schon auch Kontakt mit anderen Menschen und kann sich ganz gut austauschen. Aber ich glaube, langfristig gesehen könnte ich mir jetzt nicht vorstellen, für immer ganz alleine zu arbeiten. Deswegen, ich bin zum Beispiel auch aktuell auf der Suche nach einem Werkstudent oder einer Werkstudentin, einfach genau um diesen Austausch, den du erwähnt hast, auch zu haben, dass man sich einfach mal über gewisse Themen austauschen kann und dann mal ein Feedback oder eine andere Einschätzung von einer anderen Person bekommt.
Ja, witzigerweise hatte ich das nämlich auch gesehen und wäre ich jetzt nicht in der Examensvorbereitung wahrscheinlich nicht unbedingt die beste Person dafür, deshalb habe ich es dann den Gedanken ad acta gelegt, aber tatsächlich damit gespielt, will ich mal so ehrlich sein, und vielleicht ist da ja gerade jemand von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern genau an dieser Stelle angefixt und sagt, bisher hat es mir so gut gefallen, dass ich es mir vorstellen kann, bei dir quasi anzufangen zu arbeiten, so. Im Zweifel werde ich auf jeden Fall mal dein Stellengesuch teilen, vielleicht findet sich da ja irgendwas, wäre auf jeden Fall sehr amüsant. Jedenfalls aber, um inhaltlich wieder zurückzukommen, eine quasi Frage, die ich mir bis jetzt extra aufgespart habe, weil ich könnte mir vorstellen, dass sie vielleicht ein bisschen umfangreicher wird und quasi so die Folge auch nochmal mit einem ganz interessanten Input abschließen könnte. Und zwar habe ich mir im Vorfeld überlegt, dass du ja, wir hatten uns ganz kurz auch drüber unterhalten, bevor die Aufnahme begonnen hat, mit 28 Jahren ja noch insgesamt sehr jung bist. Dazu kommt, und das klingt jetzt, wenn ich so einleite, sehr negativ, aber so soll es natürlich gar nicht gemeint sein, dass du gleichzeitig noch eine Frau bist, was in der Kombination natürlich auch häufig sehr viele Vorurteile mit sich bringt, so im Sinne des klassischen Rollenbildes von Mann und Frau, von einer Familie. Wie ist es da in deinem Umfeld gewesen? Wie ist es, wenn du im Kontakt mit Mandanten und Mandantinnen bist? Macht sich das irgendwo bemerkbar? Vielleicht auch mit, ja, sagen wir es hart raus, mit älteren Kollegen, die noch die alte Schule, wenn man so freundlich sagen möchte, durchlaufen haben, die da so ein bisschen von oben herab auf einen gucken? Oder wie hast du das bisher erlebt?
Ja, also auf jeden Fall eine witzige Frage. Also ich denke mal ganz grundsätzlich, dass man als junge Frau gerade in klassischen Anwaltsberuf vielleicht ein bisschen schwerer hat als ältere und eingesessene Kollegen, sondern einfach ein bisschen mehr Engagement zeigen muss. Da man einfach als junge Frau nicht immer direkt mit den Attributen eines wirklich qualitativ hochwertig arbeitenden Juristen verbunden wird. Aber ich glaube, dass es auch, also zum einen heutzutage schon einfacher ist und zum anderen natürlich auch immer die Mandanten anzieht, die zu einem passen, würde ich jetzt mal sagen. Also meine Mandanten sind natürlich meistens auch sehr junge Leute, die selber digital und flexibel sind, viele junge Unternehmen und Startups. Und deswegen denke ich, dass man da jetzt keinen Nachteil hat. Aber es ist natürlich schon so, dass ich zum Beispiel auch in den Social-Media-Kanälen, wenn ich da was von mir poste, auch mit einem Bild von mir, auch öfter mal Kommentare bekomme und gerade eben auch öfter mal von älteren Kollegen, wieso ich denn da jetzt ein Bild mit von mir poste, was das soll, das hat auch nichts mit Jura zu suchen. Und das finde ich immer wieder sehr amüsant, da ich meine, nicht nur das Internet entwickelt sich weiter, sondern auch die Kanzleiberufe entwickeln sich weiter. Und ich denke, dass es inzwischen auch ganz normal ist, dass man als Anwalt oder Anwältin auf Social-Media-Kanälen unterwegs ist. Es ist ja einfach so, dass auch das Kanzleimarketing von nun an eher online stattfinden wird. Allein durch Corona hat sich das alles schon stark verändert und deswegen sollte man da auch nicht vor zurückschrecken. Aber ich glaube, dass es grundsätzlich keinen Nachteil hat. Aber was ich zum Beispiel auch schon öfter gehört habe, dass wenn Mandanten mich anrufen oder beziehungsweise potenzielle Mandanten mich anrufen, dass sie mir sagen, dass meine Stimme zum Beispiel sich sehr jung anhört, ob ich denn überhaupt das schon kann. Und das finde ich immer sehr amüsant, weil ich meine, die Mandanten kommen ja erstmal auf mich zu. Sie haben dann meistens schon ein Bild von mir gesehen oder sich informiert über mich. Und da kann ich eigentlich immer nur schmunzeln, weil ich mir denke, im Endeffekt, wenn das der erste Eindruck von meinen Mandanten ist, dann sind es auch nicht die richtigen Mandanten für mich. Und es sind dann eben auch meistens nicht die Leute, mit denen ich dann einen Mandatsvertrag eingehe, weil ich meine, man von vornherein über das Alter, vom Alter ausgehend, nicht von einer guten Kompetenz ausgeht, dann sind es meistens eben auch nicht die Mandanten, die ich mir dann aussuche. Aber auf jeden Fall ist es so, dass man aufgrund des Alters und auch der Weiblichkeit schon mit einigen Vorurteilen zu kämpfen hat, aber es wirklich in Ordnung ist und man damit eigentlich auch gut zurechtkommt und sich daran gewöhnt.
Das finde ich total faszinierend, weil es eigentlich so paradox ja auch wird, weil du es gerade ganz genau auf den Punkt gebracht hast. Es kommt ja eigentlich auf die Qualität an, aber es wird trotzdem häufig eben mit dem Geschlecht assoziiert und auch, wie du jetzt gerade sagtest, ich höre deine Stimme ja jetzt auch heute zum ersten Mal, du wirkst oder vom Klang her einfach noch recht jung, oder was heißt recht jung, so als ob du in meinem Alter wärst, was du ja wenig überraschend auch bist. Von daher finde ich es gut, aber dass du da diesen Weg gefunden hast, mit umzugehen. Wie reagierst du denn dann, wenn die Leute quasi am Telefon so etwas sagen, wirst du, du hast jetzt gerade schon gesagt, dass du dann den Mandatsvertrag nicht mit ihnen eingehst, aber das wird ja nicht das Erste sein, was du sagen wirst. Was erwidert man auf sowas?
Ja, es ist immer ganz situationsbedingt, aber meistens bringe ich dann eigentlich einen witzigen Spruch oder sage halt kurz was dazu, dass letztendlich sie mich ja selber ausgesucht haben und wenn sie dann damit nicht zufrieden sind, dann kann ich ihnen da auch nicht weiterhelfen. Aber ich bin da eigentlich schon recht resolut, weil ich mir halt immer denke, also ich finde es auch teilweise schon wirklich ein bisschen frech, sowas zu sagen. Und ich denke mir halt immer, gut, wer nicht will, der hat schon. Und dann ist es halt auch gut mit der Sache.
Ja, und ich glaube, deine Beschreibung war eigentlich noch sehr, sehr freundlich. Das ist ja eigentlich mehr als unverschämt, das ist ja anmaßend so, quasi jemanden anzurufen, um dessen Hilfe in Anspruch zu nehmen und dann einfach ihm die Kompetenz abzusprechen, wegen eines, in dem Fall dann Stimmklangs, aber naja, genau. Wie dem auch sei. Aber ich glaube, ich habe mich jetzt fürs Erste erstmal ein wenig abgearbeitet und erstmal ganz viel wundervolle Informationen von dir gewonnen und einen Einblick bekommen, wie so der Schritt in die Selbstständigkeit tatsächlich aussehen könnte, wenn man es sich denn tatsächlich trauen sollte, was vielleicht auch bei mir in meiner Zukunftsplanung dann durchaus nochmal einfließen kann. Ich bedanke mich an der Stelle schon mal ganz, ganz herzlich, dass du die Zeit genommen hast in deinem Feierabend, weil wir haben Freitagnachmittag und das möchte ich jetzt an dieser Stelle hier nochmal herausstellen, dass Alexandra wirklich eigentlich in ihrem Feierabend sich hier mit mir hingesetzt hat bzw. verbunden hat, um diese Folge aufzunehmen. Deshalb umso mehr möchte ich dir wirklich von Herzen danken. Überlasse dir aber das letzte Wort. Also was möchtest du an die Leute noch sagen, an die Leute richten und vielleicht noch loswerden, bevor wir diese Folge beenden?
Ja, also vielen Dank für die Einladung auf jeden Fall. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mein Wort zum Sonntag sozusagen zum Schluss ist, dass ich euch wirklich jedem nur empfehlen kann, wenn ihr mit dem Gedanken spielt, euch vielleicht mal selbstständig zu machen, arbeitet, macht ein Praktikum in einer kleineren Kanzlei, schaut auch mal bei kleineren Kanzleien vorbei, weil ich weiß auch bei mir aus dem Studium und Referendariat, dass man eigentlich immer zu den großen Kanzleien will und es ist auch super, aber man hat einfach ganz andere Erfahrungen in der kleineren Kanzlei, weil man meistens viel mehr am Mandat mitarbeiten kann und deswegen wirklich gute Einblicke bekommt und viel lernen kann. Deswegen kann ich euch das nur ans Herz legen, auch mal in einer kleineren Kanzlei vielleicht vorbeizuschauen.
Und ich glaube, mit dem wundervollen Input können wir die Folge guten Gewissens schließen. Deshalb wünsche ich dir alles, alles Gute und bin mir sicher, dass wir uns irgendwann auf jeden Fall widersprechen, vielleicht ja auch hier in diesem Zusammenhang, und wünsche dir bis dahin alles, alles Gute.
Vielen herzlichen Dank, wünsche ich dir ebenfalls.